Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher, dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Sarah Schlesinger, CEO von Blackprint, und Dr. Tillmann Prinz, Bundesgeschäftsführer der Bundesarchitektenkammer.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira, der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Neues Bauen 80 Sekunden. Willkommen zum Podcast Netzwerk der Macher. Ich freue mich heute sehr, zum Thema zu sprechen. Architekten am Scheideweg: können digitale Lösungen das Bauen revolutionieren? Und dazu eingeladen Sarah Schlesinger. Hallo. Und Dr. Tillmann Prinz. Hallo, willkommen. Sarah, du bist CEO von Blackprint. Und ihr betitelt euch dem Innovation Hub für German Construction und Real Estate. Wenn wir von Digital Lösungen sprechen in der Baubranche, von was sprechen wir eigentlich?
Wir sprechen von insgesamt 1050 Startups oder PropTech-Unternehmen unter 10 Jahren, die im Bau- und Immobiliensektor breit gesprochen Innovationen reinbringen in einen Sektor, der traditionell nie selbst in Forschung und Entwicklung investiert hat. Und deswegen hier der Tech-Sektor nochmal eine ganz andere Rolle einnimmt. Die sind nicht alle auf Bau und auch nicht alle auf Architekten fokussiert. Aber, und das ist die gute Botschaft, während ConTech als Subsegment von PropTech ein bisschen länger gebraucht hat, hat es alleine durch das Thema Kapital, also Wagniskapital und Investments in den Jahren wahnsinnig zugelegt. Und es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Ob das alles so schon funktioniert, wie wir uns das alle wünschen, sei dahingestellt, aber die Ausrede, Mensch hier, das ist alles noch in den Kinderschuhen, das zählt heute nicht mehr.
Sprechen wir gleich dazu. Schön, freue mich drauf. Und Herr Dr. Prinz, Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer, also wir kommen von der Moderne zum Traditionellen.
Wir sind sowas von modern.
Digitale Lösungen.
Ja, ist gar nichts Neues für Architekten. Also seit CAD wird natürlich digital geplant und gearbeitet. Nur die ganze Technik hat sich natürlich weiterentwickelt und jetzt sind mit BIM und mittlerweile natürlich mit KI ganz, ganz neue Planungsmechanismen eingezogen. Die ganzen Abstimmungen mit den Bauherren laufen ganz anders und da gibt es auch viele Vorteile und auch viele Nachteile, können wir auch gerne drüber sprechen. Und dann kommen wir zum ganzen Thema des digitalen Bauantrags, was nochmal eine ganze Welt aufmacht, die noch nicht anständig bearbeitet ist. Also da gibt es viel Arbeit zu tun.
Also die Welt ist voller Möglichkeiten. Dann hüpfen wir nochmal zurück zu Ihnen, zu dir. Das ist gerade angesprochen. Also wir sind schon ein Stück gegangen. Wir sind noch gar nicht so in den Kinderschuhen, wie viele immer tun. Was sind denn aktuell so Lieblingsbeispiele, um uns mal zu inspirieren?
Ich knüpfe da mal an. Also die Fantasie ist ja unendlich. Das Thema Kommunikation, das liegt, glaube ich, auf der Hand, dass man das optimiert, weil das haben andere Branchen schon vor uns und dann kann man bestimmte Mechanismen und auch Technologien hierauf übertragen. Dann hat ja gerade der Planungsbereich den Vorteil, dass er sowieso sich irgendwann vom Papier verabschiedet hat, wobei es das tatsächlich ja noch gibt. Die Architekten, die mit der Rolle auf die Baustelle laufen. Aber da ist natürlich alleine dadurch, dass wir große internationale Softwareunternehmen haben, die eben hier auch für die kleinen und Kleinstbüros Lösungen geboten haben, die Tür ein Stück weit aufgemacht. Aber um mal Fantasie zu wecken, es geht ja jetzt gerade in der offenen Diskussion um Bauanträge, die wir irgendwann mit digital hinkriegen, optimalerweise deutschlandweit einheitlich oder zumindest mal eine geregelte Schnittstelle mit der gleichen Datensprache, unabhängig von welchem Programm. Aber jetzt mal eine Fantasiestufe weiter, du hast jetzt BIM schon angesprochen, haben wir Modelle, die nicht nur für die Planungsphase da sind, sondern sich auch in den laufenden Betrieb übertragen lassen. Also wieder nicht das Single-Silo-Denken, sondern das Lebenszyklus-Denken, was eigentlich den Architekten ein Stück weit im Blut liegen sollte, wenn sie sich nicht immer als Prototypenkünstler verstehen, sondern als diejenigen, die wirklich über Laufzeit was flexibel machen. Und dann denken wir nochmal einen Schritt weiter, nämlich nicht nur der Antrag, sondern auch das ganze Bauverfahren, das wir digital abbilden. Und wenn wir da tatsächlich hinkommen, dann sind wir nicht nur bei BIM gelebt, sondern sind wir ja eben in einer ganz anderen Art von Kollaboration, was Immobilie angeht. Und wenn ich das noch reinwerfen darf, wir reden zwar so kryptisch hier von der Immobilie, aber am Ende ist es das, was uns 90% unserer Zeit umgibt. wir verbringen so viel Zeit, egal ob wir darin wohnen, ob wir darin arbeiten, ob wir darin konsumieren, entertained werden, lernen, gepflegt werden, was auch immer. Die Kernwerte in den Bilanzen aller Unternehmen, Deutschland keine Ausnahme, im Gegenteil, sind Immobilien, egal in welcher Branche. Und der dritte Faktor, wir haben einen unglaublich großen Hebel, negativ, aber eben darin auch eine große Chance, positiv, was das Ökologische angeht. Also wir haben Möglichkeiten und hier ist die Schlüsselrolle, ich will die anderen nicht aus der Verantwortung nehmen, aber diejenigen, die das in die Zukunft führen einer Immobilie, sanieren oder das Neubauen, was wir ja nicht aufgeben und irgendwann auch wieder etwas mehr sehen werden. Aber wenn wir das beides in den Griff kriegen durch diejenigen, die es gestalten, mit einer neuen Herangehensweise und digital, zwingt ja auch zu einer gewissen Standardisierung, zu einer gewissen Loslösung von dem immer wieder uniken Prototypen bauen. Mensch, da gehen Türen auf, an die traut man sich ja heute gar nicht zu denken, nur weil wir uns nicht vorstellen können, was wir mit den Straßen machen, wenn wir keine Autos mehr drauf fahren lassen.
Das heißt also, ich korrigiere mal das Thema nicht, Architekten am Scheideweg können digitale Lösungen das Bauen revolutionieren, sondern wie können sie es revolutionieren? Wie können sie es revolutionieren, basierend auf dem, was Sarah gerade gesagt hat?
Ja, also der Lebenszyklus ist natürlich eine ganz andere Betrachtungsweise mittlerweile. Wurde schon immer angesprochen, aber die CO2-Bilanz eines Gebäudes oder einer Stadt oder eines Quartiers ist natürlich jetzt die neue Währung, in der wir rechnen. Und wir versuchen auch ins Bauantragsverfahren, zum Beispiel wie in Dänemark, eine Lebenszyklusanalyse mit einzubauen, um wirklich alle zu verpflichten, den Lebenszyklus insgesamt zu betrachten. Und die digitalen Planungsmethoden helfen natürlich dabei, die Art der Baustoffe, die Recycling-Baustoffe. Wir sind tatsächlich nicht sehr für Neubau. Wir möchten zumindest keine Fläche versiegeln. Wir möchten da bauen, wo gebaut wurde, um wegen Wasserretention und so weiter nicht mehr Fläche zu versiegeln. Aber die digitalen Planungsinstrumente können natürlich sehr helfen, diese Baustoffe, die Wege des Baustoffs zur Baustelle, den Einbau zu optimieren, Ressourcen zu sparen. Wir haben ja den Gebäudetyp E mit auf den Weg gebracht, also einfach von Standards abweichen, von Komfortstandards abweichen, technikärmer und damit ressourcenärmer und energieärmer zu planen und zu bauen. All das digital natürlich mit weniger Stoffen, die verbraucht werden. Also das sehen wir als den Weg. Ja, die Wohnungsnot, die wir alle wahrnehmen und die gelöst werden muss, kann wahrscheinlich nicht nur über Umbauten gelöst werden. Wir sehen aber trotzdem noch ganz, ganz viel Potenzial. Wir sprechen über Gewerbegebiete, wo einstöckige Flachdächer rumstehen von Hallen, die alle überbaut werden könnten. Da sind schon Straßen, da ist Strom, da ist Wasser, das ist alles schon da. Da muss man nicht auf die grüne Wiese gehen und weitere Flächen versiegeln. Und da ist noch, wie du sagst, ganz, ganz viel Potenzial. Leider, ja, positiv gesagt, wir müssen daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben.
Also viele Potenziale angesprochen. Was sind denn zwei, drei größte Hebel, um aus den Kinderschuhen oder aus der kleinen Schuhgröße mal in die größeren Fußstapfen zu gehen? Was wären ganz konkret zwei, drei Punkte, wo Sie sagen würden, oder wo du sagst, das ist jetzt entscheidend, dass das angepackt wird, das muss in den nächsten ein, zwei Jahren passieren?
Das sind nicht zwingend die gleichen. Also die nächsten ein, zwei Jahre sind eine echt kurze Zeit. Wobei wir sagen müssen, dass wir überhaupt hier über Technologie, überhaupt über Innovationen ernsthaft sprechen, ist keine 10 Jahre alt. Wenn wir Contact mit dem Wording überhaupt in Deutschland nehmen, dann reden wir über 2018, 2019. Das ist gerade mal eine Handvoll an Jahren. Aber positiv formuliert. Also Standardisierung ist der Schlüssel, dass wir Dinge... Sowohl Datenlagen, das meint jetzt wieder BIM, das meint Planungsverfahren, das meint Schnittstellen, dass wir das einheitlich machen. Das meint aber natürlich auch die Grundlage, um zum Beispiel industrialisiert zu denken, was Bau angeht. Na, wieder der Abkehr von Prototypen hin zur Automatisierung, damit auch zur Industrialisierung, zu Baufertigteilen, zum Modulbau. Andere Materialien sind ein Schlüssel, aber wir haben hier auch schon wieder Ausstellungsecken gesehen, in denen tatsächlich eben wieder individuelle Bauteilchen für innen oder für außen gesetzt werden. Das ist zwar super spannend, aber damit kommen wir nicht voran. Und ich glaube, die Pflicht ist, dass wir darüber nachdenken und Wege finden. Die Kür ist, dass wir das auch für den Bestand finden. Für all das, was gerade gesagt wurde, denn niemand hat gleich gebaut. Alles sind Einzelobjekte und dafür standardisierte Lösungen zu finden, ist echt eine Herausforderung. Du hast gerade das Infrastrukturthema schon mal angesprochen, um das mal zu nehmen. Das war jetzt außen liegend, also Wasser, Energie, Versorgung, dass das schon da ist. Reden wir mal über im Gebäude. Das ist eins, das uns in den nächsten ein, zwei Jahren nicht gelöst werden können, aber bei dem wir mit Sicherheit Lösungen sehen werden. Die sind da. Wir hören hier ganz viel, das uns beschäftigt. Und jetzt die kürzere Perspektive von deinen ein, zwei Jahren nochmal anzunehmen. Ich glaube, der ganz, ganz große Hebel, der vom Architekt bis zum Bestandshalter jetzt uns umtreibt und von dem wir mindestens 20 valide Lösungen im Markt sind, ist die Analyse-Tools für was ist eigentlich möglich in puncto Sanierung. Also eine Analyse von Möglichkeiten, von Machbarkeiten kombiniert mit welche Finanzierungs- oder auch Fördermöglichkeiten habe ich und was bringt mir das eigentlich? Nicht nur monetär, sondern auch mal in der neuen Währung CO2, die du gerade sagtest, denn zumindest in bestimmten Investment-Ecken und diese geben nur mal den Ton an, ne? Da wo Kapital fließt, da fließt uns alle hin. Also das hier mit zu perspektivieren. Die Lösungen sind da und die jetzt in der Fläche auch anzuwenden, das ist das, wo, da gucken wir in 2 Jahren drüber und dann reden wir nicht mehr über ob, sondern nur mit welchem arbeitest du denn und wie viel hast du denn rausgeholt?
Ich habe heute Morgen schon mit Zeit oder mit Poltech gesprochen, die haben auch beide gesagt, sie sind auch hier auf der Exporeal, um vor allem Aufmerksamkeit zu bekommen. Die sind bei den Playern, die sie kennen, sagen alle super, aber sie sind einfach noch zu unbekannt. Ich wollte deine Perspektive dazu hören. Die nächsten 1-2 Jahre, gerne vielleicht auch, jetzt bin ich unfair, den Bogen vielleicht nochmal auf 3-4 Jahre spannen.
Also Analyse ist ein gutes Stichwort und ein wichtiges Stichwort, weil wenn wir den Baubestand betrachten, wissen wir einfach viel zu wenig, was in diesen Bauwerken drinsteht. Was für Stoffe, was für Energien, was für CO2 gebunden ist. Und es gibt natürlich digitale Planungswerkzeuge, die das alles messen können. Aber auch das ist noch viel zu wenig verbreitet. Und wir meinen, der Game Changer ist zurzeit ganz klar, sich auf den Bestand zu konzentrieren. Wir haben ja auch für die Musterbauordnung, die für die Bundesländer ein Rahmen sein kann, Vorschläge gemacht, wie der Umbau und der Bestandsbau privilegiert werden kann und der Neubau erschwert werden kann, ehrlich gesagt, beziehungsweise der Umbau eben privilegiert werden kann. Niedersachsen, Bremen haben da auch schon ganz tolle Umsetzungen gemacht. Ja. Und wir sehen, dass in diesem Betrachten des Bestandes und da bauen wir schon gebaut wurde und in der Analyse dessen, was da ist und was kann weiterverwertet werden, was kann nicht wiederverwertet werden, dass da ganz, ganz viel Potenzial drin liegt. Und in der Modularisierung und Standardisierung, würde ich sagen, mit der Digitalisierung ist die Individualisierung sehr gut möglich. Also du kannst natürlich, also ein Nike-Turnschuh ist ein Standardprodukt ohne Ende und kann natürlich mit den ganzen digitalen Fertigungsmethoden total customized werden. Insofern sehe ich gar keinen Widerspruch zwischen Standardisierung, aber individueller Gestaltung. Aber die Prozesse müssen natürlich standardisiert sein.
Wir wollen erst den Baumstamm, bevor wir die einzelnen Äste gehen.
Ganz genau.
Und ich habe gelesen auf Ihrer Homepage, bis Sie auf der Homepage Architektenkammer, Bundesregister Nachhaltigkeit wurde angekündigt.
Ja. Genau. Wir haben es angekündigt, weil es noch nicht da ist. Wir füllen es gerade. Also es geht darum, dass wir die Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplanerinnen alle befähigen wollen, besser, nachhaltiger zu planen und zu bauen. Und wir sehen, dass das Studium alleine nicht ausreicht. Also müssen Sie jetzt alle noch mal eine Schulung machen und eine Fortbildung. Und dann können Sie sich auf einem, und das gab es bis jetzt noch nie, oder das gibt es noch nie, ein bundesweites Register eintragen lassen, wo die Bauherrin jederzeit sagen kann, ich möchte nachhaltiger bauen, ich brauche jemanden in meiner Nähe, wen nehme ich da? Das sind qualifizierte Architekten in der Stadtplanung und Landschaftsarchitekten und sie sind alle nochmal extra fortgebildet, sind entweder Auditoren, zum Beispiel bei der DGNB oder BNB Consultants oder wie das alles heißt, die ganzen Zertifizierungssysteme, oder haben unseren eigenen Schulungslehrgang gemacht und damit wollen wir in die Breite gehen. Wir sehen, dass die ganze Zertifizierungsdebatte in der Nachhaltigkeit wichtig ist, aber doch immer nur einen ganz kleinen Teil abschöpft. Und wir bei dem Gebäudebestand in Deutschland müssen wir wirklich viel mehr in die Breite gehen, müssen den Leuten wirklich ermöglichen, ihr 60er Jahre Einfamilienhaus schnell, einfach, kostengünstig zu ertüchtigen. Und dafür brauchen wir Fachleute und die fassen wir in diesem Bundesregister. Es wird zurzeit befüllt, bevor es dann freigeschaltet wird im Frühjahr nächsten Jahres. Und dann kann es auf die Bauherren losgehen. Und dann hoffen wir natürlich, dass der Bund entsprechende Förderprogramme mit auflegt. Die gibt es noch nicht in der Form, um das nachhaltige Bauen noch stärker zu machen. Und diese Förderprogramme kann dann die Architektin und Architekt den Bauherren vermitteln. Wir machen Schulungen mit der KfW zusammen, wie solche Förderprogramme beantragt werden, was es dazu braucht, damit die Bauherren eben auch finanziell ein bisschen Unterstützung mehr bekommen.
Gut, also Frühjahr 2025. Ja. Und Thema Nachhaltigkeit bei Blackprint, da wirst du bestimmt ergänzen. Also, Frage ist natürlich konkret, wie wichtig ist denn das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich auch in der Startup-Szene? Ist das immer eine Grundbedingung, für jedes Startup gleich nachhaltig zu denken?
Also messbar ist ESG in allen 3 genannten Facetten ein absoluter Wirtschafts- und Erfolgsfaktor aus PropTech-Sicht. Es gibt die jährliche PropTech Germany Studie, an der kannst du das ablesen. Du kannst das auch anders nehmen und schaust dir mal stichprobenartig 20 von 1500 PropTech Startup Webseiten an und wirst feststellen, das Wording ist überall. Ja. Bisschen differenzierter betrachtet würde ich sagen, es ist so ähnlich, wie wenn du auf die Webseiten der großen Aussteller hier gehst. Da findest du das auch überall. Also nicht davon zu reden, ist keine Option. Jetzt die Gegenthese, wir werden in ein paar Jahren nicht mehr darüber reden, was nachhaltig ist. Wir werden nur noch darüber reden, was nicht nachhaltig ist. Auf dem Weg dahin befinden wir uns. Man geht in diesem Land, in Deutschland, nicht den Weg, ein Unternehmen zu gründen. Und das tun diese jungen Unternehmen ja, wenn man nicht leidensfähig ist, wenn man nicht eine Vision hat und den Willen, etwas zu verändern. Und ob das die kleinen Tech-Startups sind oder auch größere Partner, die sich an Materialthemen dranhauen, wie beispielsweise Beton oder Stram, um mal zwei Beispiele zu nennen, das tust du nicht, wenn du nicht diesen Schmerz als Unternehmer durchwartest und wenn du nicht der Überzeugung bist, ich möchte hier, ob dein Schlagwort enkelfähig ist oder ob dein Schlagwort Dekarbonisierung ist oder dein Schlagwort, ich möchte hier was erhalten, welche Motivationslage immer, Nachhaltigkeit ist ein wahnsinnig aufgeblasenes Wort, das eigentlich eine leere Hülle um ganz viel darstellt. Wir wollen das, weil wir unsere Lebensgrundlage erhalten wollen und wenn nicht für uns, dann zumindest jemanden für danach. Ja. Und wenn du fragst, was das bei uns für eine Rolle spielt, aus Tech-Sicht, wenn ein Startup etwas tut, was nicht nachhaltig ist, dann ist es weg vom Fenster. Wenn es nicht in seiner Sales-Story entsprechendes drin hat und das valide verkaufen kann, im Gegensatz zu dem einen oder anderen großen Unternehmen, kann es sich nicht erlauben, heiße Luft einfach an den Markt zu bringen, dann ist das ein Faktor, der hier Türen öffnet und Gespräche ermöglicht. Denn das ist ja händeringend gesucht. Möglichkeiten, wie kann ich mich denn verbessern, wie kann ich mich optimieren? Und ich habe es eben schon gesagt, die 20 Beispiellösungen mit der Analyse, das ist eine von ganz vielen Anwendungsfällen. Die Wertschöpfungskette ist so unglaublich groß und zugegebenermaßen, manche Themen sind ein bisschen drängender, nämlich wie gehe ich denn an das Thema Sanieren, wie gehe ich an das Thema Immobilie ran? Aber wir haben auch jede Menge mehr Facetten, an die wir wollen und du, wir können nicht ohne. Und nochmal auf uns bezogen, ich denke, das gilt hier genauso, wer nicht bei sich selbst anfängt, der braucht das auch nicht vorleben. Also diese Vorbildfunktion und das Vormachen, wie es gehen kann. Wir haben uns eben schon über die Zugfahrt ausgetauscht, während andere hier runtergeflogen sind. Man kann eben auch 5,5 Stunden im Zug sitzen. Das sind die kleinen Teile, die man selbst beitragen kann.
Schön. Dann abschließend noch. Und ich weiß, Ihre Zeit ist rar. Eure Zeit ist rar. Ich muss mich tatsächlich daran gewöhnen. Ich habe jetzt bewusst natürlich auf die 1, 2, 3 Jahre bin ich gegangen. Jetzt möchte ich natürlich gerne eine Vision haben. 10 Jahre. Wir reden von digitale Lösungen revolutionieren die Baubranche. Wie könnte denn eine Revolution aussehen, erfolgreich in 10, 15 Jahren? Mein kurzes Zukunftsbild.
Also für uns ist es ganz klar, dass diese Wertschöpfungskette, von der du gesprochen hast, die besteht immer noch aus vielen Schnittstellen und wir möchten eigentlich aus allen Schnittstellen Nahtstellen machen. Die müssen alle zusammengreifen. Also die Bauherrin, der Bauherr muss natürlich schon von Anfang an wissen, was mit dem Gebäude irgendwann passieren soll. Wird das abgerissen, wird es umgebaut, wird es wieder auseinandergebaut, kommt es auf Deponien, bestmöglich wird es natürlich erhalten und anders wieder genutzt. Also Reuse for Recycle natürlich. Und die Planerinnen und Planer müssen in all diesen Schnittstellen natürlich eine ganz große Rolle spielen, mit der Technik natürlich, Digitalisierung spielt einen Schlüssel dabei. Aber ich nehme sehr wahr, was du auch gerade gesagt hast, dass die Generationen heute wirklich mit intrinsischer Motivation daran gehen und etwas wirklich mehr bewirken wollen als nur für sich selbst. Das ist so deutlich. Das ist bei den Architekten, das ist bei den Baustoffherstellern ist das teilweise schon zu merken, dass die sagen, okay, wir müssen wirklich unseren Beton CO2 reduzieren. Wir müssen was tun, auch wenn wir weiter Beton verkaufen wollen.
Lieferkettengesetz.
Genau, Lieferkettengesetz. Insofern, ich glaube, das wird der große Gamechanger werden, gepaart natürlich mit integrierter Stadtentwicklung. Also natürlich nicht nur das Gebäude zu denken, sondern natürlich immer gleich das ganze Quartier, das ganze Stadt. Das hat viel mit Integration zu tun, das hat viel mit Demokratie zu tun. Auch das sehen wir als ganz klaren Fokus. Wir müssen mit guter Stadtgestaltung auch demokratische Strukturen stärken, dass alle Menschen so leben können, wie sie sich das vorstellen, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Das machen die Stadtplanerinnen und Stadtplaner bei uns natürlich besonders. Also hier ist ein Riesenfeld, das, wo jetzt, glaube ich, ein guter Spirit, ein echter Vibe entstanden ist, das vorwärts zu bringen.
Wie ein holistisches Ende.
Genau, genau.
Und
absolut. Und wir sind als Bundesarchitektenkammer, ehrlich gesagt, hier, um zu vielen Ständen zu gehen. Und das machen wir jetzt die ganzen Tage lang. Und mit Leuten genau das zu erzählen und sagen, Wirtschaft ist gut, aber vielleicht noch das abschließend, dieses Argument, wir brauchen eine starke Wirtschaft, um die Nachhaltigkeit zu schützen. Nein, wir brauchen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, um überhaupt Wirtschaft zu ermöglichen. Ohne Klimaschutz wird es keine Wirtschaft mehr geben. Also es ist erst Geld verdienen und dann gucken wir, ob es nachhaltig geht, müsste eigentlich genau umgekehrt laufen. Und das sind so unsere Botschaften hier.
Dankeschön. Und Sarah, abschließend noch ein visionäres Bild, 2035 oder 2040?
Wertschöpfung funktioniert in einem. das ist nicht Utopie, sondern realistisch, denn da arbeiten ja viele clevere Köpfe dran. Unterm Strich, wenn man hier durchschaut, dann sind es vielleicht immer noch viel zu wenige. Aber die Chance ist da, dass wir diesen Turnaround hinkriegen. Denn es geht um einen Wirtschaftsstandort, du hast das richtig gesagt, nicht nur Deutschland, sondern Europa. Wir können das hier nicht einfach kippen lassen, weil da hängt mehr dran als einfach nur Lebensfähigkeit und sich ein paar Beeren vom Baum zu pflücken. Wir haben die Möglichkeit, das hier umzuwandeln, muss aber auch sagen, die Gefahr ist definitiv da, dass uns das nicht gelingt.
Ja.
Die Gefahr ist definitiv da, dass wir hier, Österreich, gerade ein wunderbares Beispiel, politisch in eine Richtung kippen, in der eben Handlungsspielräume genommen werden. Unsere Städte, unsere Gemeinden, unsere gebaute Welt da draußen ist das, was uns die sichere Höhle lebt für unser Leben, für unsere Wirtschaft, für Stärke. Und du hast absolut recht, mit Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist eins. Ich will natürlich ein Verständnis dafür aufbringen und das werden wir auch bis 2035 und 40 nicht auflösen. Das muss austariert sein, den Euro kannst du nur einmal ausgeben. Die Herausforderung, vor der wir jetzt gerade stehen, ist eben, wie allokiere ich den jetzt? Damit wir 35, 40 so weit gekommen sind wie möglich. Aber meine These eben zwischendrin schon reingeworfen, ich wiederhole sie. Wir werden in 15 Jahren nicht mehr darüber sprechen, was nicht nachhaltig ist. Wir werden nur noch darüber sprechen, was nachhaltig ist. Andersrum. Wir werden nur noch darüber sprechen, was nicht nachhaltig ist. Und Tech ist anders als heute nicht mehr süßes Randthema, sondern implizit in allem drin. Wir werden nicht mehr ohne Innovation.
Den Schlüssel zu einer verbesserten Welt.
Innovation ist der Schlüssel zu einer besseren Welt. Wir haben nur nicht gelernt, das als immanent in allen Prozessen mit anzuwenden. Das hat jetzt ein paar Anfangsschmerzen, aber die werden wir bis dahin überwunden haben.
Neubau, aber gerade auch für Bestandsbau.
Mhm. Heute Morgen habe ich ein sehr gutes Zitat gehört, das muss ich noch loswerden. Die Zukunft ist hier, sie ist nur ungleich verteilt. Und das, finde ich, ist ganz viel dran. Also wir sprechen eben über eine Zukunft, die wir sehen, aber sie sehen, die ist nicht überall so, kommt sie so an. Und die Menschen müssen wir versuchen mitzunehmen, wo diese Zukunft noch nicht so angekommen ist, dass das jetzt die Herausforderungen der Zeit sind. Das finde ich wirklich ein großes Thema.
Und den Rest löst der demografische Wandel. Denn bestimmte Gruppen, die heute an Entscheiderecken setzen, die werden wir nicht mehr in den Köpfen drehen und auch nicht mehr in ihrem Verhalten. Das können die sich nicht vorstellen. Es ist Zeit, Platz zu machen. Manches erledigt sich auf der Zeitachse und manches vielleicht durch gute Entscheidungen von denjenigen, die diese Gremien besetzen. In diesem Sinne, bis 2035, 40 ist die Hoffnung da, dass die Generation, die so intrinsisch getrieben ist und die auch verdammt gute Ideen hat, einfach viel mehr zu sagen hat als heute.
Dann bedanke ich mich herzlich bei euch beiden. Dr. Tillmann Prinz, Sarah Schlesinger, herzlichen Dank. Und viel Erfolg auf der Expo Real und bis bald.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.